Sie hören jetzt eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir sind ein bundesweiter gemeinnütziger Verein, der Seelsorge und theologische Orientierung auf biblischer Grundlage im Sinne der Reformation vermittelt. Wenn Ihnen die Sendung gefällt und Sie in Kontakt mit uns treten wollen, freuen wir uns auf einen Anruf oder eine Nachricht per Post, Fax oder E-Mail. Am Ende der Sendung geben wir Ihnen unsere Anschrift, Telefonnummer, Fax, E-Mail-Anschrift sowie unsere Kontonummer bekannt. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Es spricht jetzt zu Ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius.
Liebe Brüder und Schwestern, das zweite Wunder. Das zweite Wunder Jesu, von dem Johannes berichtet, ist sehr versteckt. Es steht in Johannes im 4. Kapitel. Man kann es geradezu überlesen. Aber jedes einzelne dieser sieben Wunder hat eine ganz besondere Aussage. Die sieben ist ja ohnehin eine besondere göttliche Zahl, die man immer ernst nehmen muss. Und innerhalb dieser sieben hat nun dieses zweite Wunder eine ganz besondere Funktion. Ich habe schon in der Auslegung des ersten Wunders gesagt, dass alle Wunder über sich hinaus greifen, dass wir niemals nur bei dem historischen Tatbestand stehen bleiben dürfen, sondern immer verstehen müssen, was sagt Johannes und letztlich, was tut Jesus für uns alle. Ich lese dieses Wunder, Johannes 4, Verse 43 folgende. Nach zwei Tagen ging er von dort weiter nach Galiläa. Er selber, Jesus, wollte bezeugen, dass ein Prophet zu Hause nichts gilt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn auch sie waren zum Fest gekommen. Und Jesus kam noch einmal nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es gab einen Mann, der stand im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser Mann hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa zurückkam, und er ging hin zu ihm. Und er bat ihn, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn dieser war todkrank. Aber Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Doch der Mann antwortete: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte diesem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und noch während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sprachen zu ihm: Dein Kind lebt. Und er erforschte von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm: Gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Und das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Ja, das erste Zeichen, die wunderbare Verwandlung des Wassers in Wein, haben wir auch schon abgeklopft auf seine besondere, weitreichendere Bedeutung, und wir haben festgestellt, dieses erste Wunder, weil es nun bei einer Hochzeit geschah, nimmt uns hinein in die Zusage der ewigen Hochzeit, die jeder hat, wenn er mit Jesus in Verbindung lebt. Da ging es also um das ganz grundsätzliche Leben als Christ in Zeit und Ewigkeit, dass hier eine Hochzeit genannt wird. Jetzt das zweite Zeichen ist ein Zeichen, das uns in die Glaubensschule nimmt und das uns das Wachstum oder zumindest die Veränderung des Glaubens andeutet, eine Veränderung, zu der wir alle berufen sind und die auch möglich ist. Wir alle kennen ja wachstümlichen Glauben, wir alle kennen einen Kindheitsglauben, der sich dann entfaltet. Wir alle kennen Glauben, der durch Krisen gereift ist. Und hier kriegen wir nun sozusagen eine göttliche Anleitung zum Glaubenswachstum. Und insofern ist auch dieses Zeichen, dieses Wunder, wieder für uns alle hochinteressant. Denn niemand dürfte ja unter uns sein, der bei seinem jetzigen Glaubensstand bleiben möchte. Sondern wir wollen ja alle Schritte tun und gefestigt werden und reif werden im Glauben. Und das kann man hier tatsächlich an diesem zweiten Wunder lernen. Wir wollen uns nochmal die Situation vergegenwärtigen. Jesus kommt also von Jerusalem zurück nach Galiläa. Judäa, Samaria, Galiläa, Sie wissen das. Am See Genezareth, Kapernaum, das ist alles Galiläa, Nazareth. Und er geht ausgerechnet wieder in diese Stadt, wo er dieses Wunder der Verwandlung des Wassers in Wein getan hatte, nach Kana, etwa 25, 30 Kilometer von See Genezareth entfernt. Und was hier in Vers 44 steht, klingt zunächst mal sehr befremdlich, ist aber ja, Spiegelbild des Wesens Jesu. Er geht wieder zurück nach Galiläa in dem festen Wissen, dass er dort nichts gilt. Er wollte bezeugen, dass ja, der Prophet im eigenen Hause nichts gilt. Wir wären natürlich woanders hingegangen, aber er geht wieder zurück, dort, wo er nichts gilt. Das ist schon sehr erstaunlich und merkwürdig. Jesus sucht niemals Image und niemals Anerkennung. Und schon darin zeigt sich, dass er wirklich von einem anderen Stern kommt als wir. Wir rennen jedem bisschen Anerkennung hinterher und er hat es gar nicht nötig. Er sagt im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 41, ich nehme keine Ehre von Menschen an. Und interessanterweise tut er vier Zeichen von den sieben Zeichen, von denen Johannes erzählt, in Galiläa. Also im festen Bewusstsein, dass er dort auf Granit beißt. Und nun schauen wir uns mal die kleine Episode etwas näher an. Da hört also ein Beamter, der bei Herodes Antipas, beim König, der ja in Tiberias da eine Residenzstadt hatte, am See Genezareth, da hört ein solcher Beamter von diesem Jesus, der nun zurückkommt nach Galiläa. Sein Sohn liegt im Sterben und jetzt hat er nichts Eiligeres zu tun, als ihn aufzusuchen und er hört anscheinend, dass er wieder zurückkam oder im Begriff war, zurückzugehen nach Kana und jetzt sucht er Jesus dort auf und fleht ihn an. Also offensichtlich brauchte Jesus damals keine Werbeagenturen, er war bekannt. Aber wie war er bekannt? Und da sind wir jetzt bei der ersten Stufe des Glaubens angekommen. Bei der ersten Stufe, die offensichtlich dieser Mann ja auch hatte. Und diese Stufe nenne ich Wunderglauben. Und ich möchte die ganze Predigt überschreiben vom Wunderglauben zum wunderbaren Glauben. Und möchte uns allen zeigen, dass der Glaube hier wirklich Schritte tun kann und auch tun muss. Leider bleiben manche oder viele beim bloßen Wunderglauben kleben und kommen gar nicht zum Reichtum der Verheißungen Gottes. Also nicht nur heute, sondern auch damals war das ein Problem. Paulus benennt das ja mit einem Wort, Israel sucht Zeichen. Sie suchen Wunder. Und solange Wunder geschahen, da sind sie Jesus gefolgt. Und da war er interessant. Und so hört man natürlich auch dieser Mann, beziehungsweise hat schon längst gehört, dass hier ein Wundertäter unterwegs ist. Und wenn alle Ärzte und alle Medikamente nicht mehr greifen, ja, dann greift man eben zu einem Wundertäter. In Johannes 2 heißt es so schön: Als er am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tut. Aber was war das für ein Glaube? Wo waren die Leute denn am Kreuz? Wo, ja, das war doch ein Strohfeuer. Das war ja ein Wunderglaube, der nur vom unmittelbaren Eindruck des Wunders lebte und nach 3 Tagen schon wieder vergangen und verraucht war. Ich sage ja nicht, dass dieser Glaube gar nichts wert ist. Der kann ja wachsen. Der muss ja wachsen. Aber wenn einer an diesem Wunderglauben festklebt, dann ist er eigentlich sehr schlecht beraten. Auch der Nikodemus, der da in der Nacht Jesus aufsuchte, war im Grunde von seinem Wunderglauben motiviert, angetrieben worden. Denn Johannes 3 heißt es: Du bist ein von Gott gekommener Lehrer. Niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also an dir muss was Besonderes sein. Deine Zeichen, deine Wunder, das ist schon was Besonderes. Ich weiß nicht, wer schon einmal Christen kennengelernt hat, die so ganz, ich sag mal, abgefahren sind auf dem Wunderglauben. Ich habe mir neulich in Hannover eine große Versammlung mal angehört. Da hat ein Heilungsprediger aus Karlsruhe gesprochen. Ich will mal keinen Namen hier nennen, aber die Halle war voll. 2000 Leute, und dann wurden Leute aufgefordert, nach vorn zu kommen und von ihren Heilungen zu berichten. Das fasziniert immer. Ja? Wenn einer sagt, unter ihrer letzten Predigt ist mein Bein 5 Zentimeter länger geworden, ich habe es richtig knacken hören, ja, dann ist es natürlich frappierend. Ja, da müsste man ja fast aus Stein sein, wenn man da kalt bliebe. Das ist schon was Besonderes. Aber ich nenne es Wunderglauben. Und ein Wunderglaube hat seine Tücken und seine Gefahren. Ich möchte davon dann gleich noch ein paar Sätze sagen. Wir versetzen uns in diesen Mann. Der hat von Jesus gehört und jetzt hängt er an seinen Lippen und jetzt ergreift er die Gelegenheit. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam, ging zu ihm hin, bat ihn herabzukommen, seinem Sohn zu helfen, denn der war todkrank. Also man kann sich richtig den Mann vorstellen. Ein Vater, der um das Leben seines Sohnes kämpft. Der hatte von Jesu Heilwundern gehört, aber hatte er gehört vom eigentlichen Auftrag Jesu? Hatte er von dem Auftrag gehört, die verlorenen Schafe Israels zu suchen, zu retten, zu heilen, aber im umfassenden Sinn des Wortes zu erlösen von Sünde, Tod und Teufel? Dieses sein Selbstverständnis hat sich nicht rumgesprochen. Aber dass er Wunder tat, das hat sich sehr schnell rumgesprochen. Es gibt die schöne Geschichte von Wilhelm Busch, von einem Evangelisten, der erzählt aus seiner Kindheit von einem Onkel. Er sagt, wir Kinder, wir haben uns immer sehr gefreut auf die Weihnachtszeit, denn irgendwann vor Weihnachten kam immer unser Onkel. Und er hat immer was mitgebracht. Und wir hingen wie gebannt an seinen Taschen. Denn da war immer was für uns drin. Und dann sagt Wilhelm Busch, wenn ich mich heute erinnern will, wie der Onkel überhaupt ausgesehen hat, ich wüsste nicht, wie der ausgesehen hat. Ich habe immer nur auf seine Taschen geguckt. Die Taschen waren mir das Wichtigste. So ist der Wunderglaube. Der guckt Auf die Taschen Gottes. Ja, was hat Gott zu bieten? Nur mal raus damit, nur mal raus damit. Aber wie Gott ist und wie er aussieht und was er will und welches Wesen er hat und was er für Pläne hat, interessiert nur am Rande. Und das ist natürlich ein sehr schmaler Glaube, ein sehr schmaler Glaube. Paulus beurteilte diesen Glauben sehr skeptisch und kritisch. 1. Korinther 1, Vers 22. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen, die fordern Intellektualität, Weisheit. Und das ist eigentlich das tragische Schicksal Israels geworden. Man muss sich das mal richtig vorstellen. Israel war verwöhnt von Wundern. Israel hatte Gott immer kennengelernt als ein Gott, der Wunder tut, der das Schilfmeer teilt und der aus dem bitteren Wasser zu Mara plötzlich genießbares Wasser macht, der aus dem Felsen Wasser heraustreten lässt und der die Völker vor Israel dahin treibt und dahin gibt. Also sie waren verwöhnt von den Wundern Gottes und sie dachten, Gott ist ein Gott, der Wunder tut, der augenscheinliche Zeichen tut. Und das wollten sie sozusagen voraussetzen bei Jesus. Und solange Jesus diesem Bild entsprochen hat, ja bitte, da sind sie ihm gefolgt. Aber nach den tieferen Bedeutungen der Heilungen, der Wunder, haben sie nicht gefragt. Was ich gesagt habe, ich war bei der Auslegung des ersten Wunders, dass jede Heilung eines Blinden doch über sich hinausweist, auf unsere Blindheit deutet und im Grunde genommen ja uns befreien will von der geistlichen Blindheit, dass wir wieder Gott sehen und Gott entdecken in seinem Wort. Das ist doch die Bedeutung dieser Blindenheilungen. Oder wenn er Bettler heilt oder Bettlern hilft, dass unsere eigene Armut uns bewusst wird und der Reichtum Gottes uns wieder neu klar wird, vor die inneren Augen tritt und wir wieder zugreifen an dem, was Gott an Reichtümern für uns hat, an irdischen und himmlischen Reichtümern. Das sind doch die eigentlichen Bedeutungen der Wunder. Da muss man doch tiefer fassen. Da darf man doch niemals beim wörtlichen, also beim äußeren Sinn bleiben. Also das hat die Leute damals anscheinend kaum interessiert. Und das war das Schicksal Israels. Und als dieser Christus am Kreuz hing, da haben sie noch einen letzten Versuch gemacht, ihren Wunderglauben zu mobilisieren und sie wären bereit gewesen, in allerletzter Minute sich noch an diesen Christus zu hängen. Aber nur dann, wenn er vom Kreuz herabsteigt. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, ja bitte, jetzt hast du noch die allerletzte Gelegenheit und dann eroberst du uns und dann kriegst du uns und dann werden wir dir auf Zeit und Ewigkeit die Gefolgschaft leisten. Das hätten die gemacht. Wenn Christus dieses Wunder getan hätte, das glaube ich, aber genau das wollte er nicht. Und das konnte er nicht, denn er ist ja ein Glaubenskönig. Es wäre für Gott ein leichtes, dass 6,5 Milliarden Menschen innerhalb einer Minute auf den Knien liegen. Er brauchte nur mal den Himmel zu öffnen. Für 5 Minuten den Himmel zu öffnen. Und eine ganze Menschheit liegt flach und betet Gott an, ganz bestimmt. Aber was hätte Gott davon? Das verachtet er, so ein Glauben, ja, der nur dann auf die Knie geht, wenn Wunder geschehen. Das ist nicht das, was Gott will. Gott möchte die Herzen erobern. Gott möchte durch den Glauben, ja, durch die Liebe, die er investiert hat, Menschen überwinden. Das ist sein Ziel. Er möchte doch Menschen verändern. Die Leute, die auf den Knien liegen, wenn sie Wunder sehen, die sind damit noch längst nicht verändert. Gott will doch veränderte Menschen, er will doch ein Ebenbild aus uns machen. Das ist doch das große Ziel. Ja? Die Leute wollen im Grunde alle so bleiben, wie sie sind. Und Gott will das nicht. Gott will aus uns Ebenbilder machen. Wir sollen Spiegelbilder seiner Liebe werden. Und das können wir nur, wenn uns die Liebe Gottes erreicht und auch überholt und überrundet und verändert. Das war also das Problem. Ich glaube, Israel würde sofort heute komplett sich bekehren. wenn jemand auftritt mit großen Wundern und Zeichen, und wir wissen ja aus den prophetischen Schriften und aus der Endzeitrede Jesu, dass das noch auf uns zukommt, beziehungsweise auf Israel. Ja? Dass da jemand kommt mit Zeichen und Wundern, dem sie dann anhangen. Jesus hat ja den falschen Messias vorhergesagt. Johannes 5, ich komme im Namen Gottes, ihr nehmt mich nicht an, aber es kommt nochmal jemand in seinem eigenen Namen. Den werdet ihr annehmen. Der kommt mit Zeichen und Wundern und der wird euch übertölpeln. Und das ist die Gefahr. Also ein Wunderglaube ist schon nicht nichts. Er ist ein Brückenschlag, ein kleiner goldener Faden, der zum Himmel weist und an den Gott auch ziehen kann und durch den ja auch der ein oder andere tatsächlich gerufen, gefunden wird. Zweifellos, wir dürfen diesen Wunderglauben nicht missachten, aber er braucht Wachstum. Er braucht unbedingt Wachstum. Er braucht Stärkung. Ja, er braucht Gotteserfahrung, nicht nur Wundererfahrung. Und damit bin ich jetzt dann schon bei einem nächsten Schritt. Ich möchte hier drei Schritte einmal skizzieren. Drei Schritte, die so der Glaube, wenn er gesund ist, dann auch zurücklegt. Ich war ja selbst früher auch im Wunderglauben, wie soll ich sagen, befangen. Ja, der hat mich schon fasziniert. Also ich war 5 Jahre aktiv bei den Charismatikern. Ja, das hat mich wirklich fasziniert. Ja, und ja, ich habe vollstes Verständnis für alle Christen, die hier so das unmittelbare Eingreifen Gottes, ja, durch Heilungsgottesdienste oder durch sonst etwas erleben möchten. Aber ich muss sagen, ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass er mir gezeigt hat, dass es auch Wachstumsschritte gibt. Und deswegen möchte ich jetzt anhand des Textes von einem zweiten Schritt sprechen. Man kann es vielleicht auch anders nennen. Ich nenne diesen zweiten Schritt des Glaubens den Ehrfurchtsglauben. Denn dieser Mann kapiert was. Und das will ich Ihnen zeigen. Jesus reagiert ja zunächst ziemlich abwertend oder, wie soll ich sagen, abwartend, so könnte man sagen. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Ja, das war ja sozusagen ein Affront, das war ja eine Absage zunächst einmal. Und da wollte er ja nun hören, wie reagiert dieser Mann drauf? Und der Mann reagiert richtig. Und das zeige ich Ihnen an einem einzigen Wort. Dieser Mann spricht Jesus ein zweites Mal an. Und jetzt benennt er ihn. Und er sagt, Herr, in diesem kleinen Wort steckt was drin. In diesem kleinen Wort steckt ein Schritt drin. Denn Herr, was wir hier mit dem Begriff Herr wiedergeben im Deutschen, das heißt im Griechischen Kyrios und im Hebräischen Adonai. Und Adonai ist die hebräische Gottesaussage. Ja, denn den Begriff Yahweh hat keiner in den Mund genommen, aus Ehrfurcht. Bis heute nimmt kein frommer Jude den Gottesnamen Yahweh in den Mund. Man sagt Adonai. Und der Mann sagt Adonai, der redet Jesus als Gott an. Und da ist bei ihm doch was geschehen. Da ist bei ihm doch vieles geschehen. Wenn ein Mensch beginnt, Jesus als Sohn Gottes oder als Gott selbst zu erfassen, dann ist er auf dem Weg zu einem vollen Verheißungsglauben. Als Petrus gesagt hat, du bist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, ja, da ist bei ihm sowas geschehen. Und Jesus sagt, das ist nicht aus dir selber geschehen, sondern das hat Gott dir jetzt offenbart. Wer beginnt in Jesus, den lebendigen Gott, vor Augen zu sehen, der hat den richtigen Schritt gefunden. So wie Thomas auch, nicht wahr? Mein Herr und mein Gott, sagt er plötzlich, nach der Auferstehung. Und das ist natürlich der Schritt, den wir immer wieder alle gehen sollten, ja, dass uns die Göttlichkeit unseres Herrn und Heilandes neu klar wird, neu bewusst wird. Nur der Gottessohn kann uns die Sünden vergeben. Und das ist ja die Not, an der die Kirche heute leidet, ja, dass sie die Ehrfurcht verloren hat. Ja, da ist Jesus ein Freund, da ist Jesus ein Bruder, da ist Jesus ein Sozialreformer, da ist Jesus ein Mensch, den Gott adoptiert hat, aufgrund seiner aufrechten Denkungsart. Aber da ist Jesus nicht, weithin nicht mehr der Sohn des lebendigen Gottes, von dem man ehrfürchtig in die Knie zu gehen hat und an dessen Wort man nichts mehr zu deuteln hat, sondern vor dessen Wort man in die Knie zu gehen hat, den man anzurufen und anzubeten hat. Ja, also diese Dimension ist ja weiterhin verloren gegangen. Und das ist die Not. Ich werde da keine Beispiele nennen, aber die stehen uns ja bestimmt vor Augen, ja, wenn in Predigten die Gottessohnschaft Jesu überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das ist eine große Not, aber auch in der theologischen Ausbildung. Mich hat ja, während ich habe ja 14 Semester Theologie und Philosophie studiert, mich hat in diesen 14 Semester, 7 Jahren, nicht ein einziger Mal gefragt, ob ich an Jesus als den Sohn Gottes glaube. Ja, man kann wunderbar studieren, ja, und vielleicht auch eine Menge lernen. Ich habe ja bestimmt auch manches gelernt in diesen 7 Jahren. Aber am Glauben vollkommen vorbei studieren. Und das ist doch die Not. Ich habe einen einzigen Professor einmal erlebt in Münster, der hat seine Vorlesung mit einem Gebet begonnen. Da dachte ich, aus welchem Mittelalter kommt denn der hier? Das hat mich vollkommen befremdet. Aber natürlich auch ein bisschen erstaunt. Ja? Aber wenn dieser Professor vielleicht anschließend mal gesagt hätte, Leute, wie steht es denn eigentlich mit eurem Glauben? Wer lebt denn aus dem Glauben? Ja? Oder lebt jemand unter euch noch nicht aus dem Glauben? Ich bin nachher zu sprechen. Kommt zu mir, ich helfe euch. Das wäre was gewesen. Aber das finden Sie heute an keiner theologischen Universität mehr. Also ich wüsste nicht, ich lasse mich da gern belehren. Und ich möchte an dieser Stelle mal ein Zeugnis eines Theologen hier einflechten. Gerade auch als Hinweis darauf, dass Theologen sich noch bekehren können und als Bitte, dass sie auch für künftige Pastoren beten. Ja, wir müssen beten für diese Menschen, dass sie in den Ehrfurchtsglauben kommen, ja, dass sie die Beziehung zum Gottessohn finden. Ich habe da ein Beispiel ausgewählt, eines Theologen, der in den neuen Bundesländern vor 320 Jahren sehr segensreich gewirkt hat. Da gab es noch keine neuen Bundesländer, aber damals gab es schon Halle. Und der Mann heißt August Hermann Franke. Und der hat so segensreich gewirkt, dass der Kommunismus, nicht mal der Kommunismus, seine Spuren ausradieren konnte. Er hat zwar seine Häuser verfallen lassen, aber das Erbe August Hermann Frankes ist lebendig geblieben. Und er hat den Schritt gefunden zum Ehrfurchtsglauben im Jahre 1687, vor genau 320 Jahren. Und er war damals in Lüneburg und hat dort sein Studium beendet gehabt und hat noch ein Zusatzstudium drangehängt. Und jemand hat ihn um eine Vertretungspredigt gebeten. Und bei der Vorbereitung dieser Vertretungspredigt kommt er plötzlich zur Erkenntnis, er soll jetzt etwas sagen, was er gar nicht hat. Jetzt erlese ich Ihnen das mal vor. Mein Gemüt war damals in einem solchen Zustand, dass ich nicht nur an der bloßen Übung im Predigen Interesse hatte, sondern auch schon begann, auf die Erbauung meiner Zuhörer Einfluss nehmen zu wollen. Und nun sann ich darüber nach, welchen Predigttext ich doch wohl nehmen könnte. Und kam bei Johannes 20, 31 an. Dieses ist geschrieben, dass ihr glaubet, Jesus sei Christus und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und bei diesem Text wollte ich nun mir Gelegenheit nehmen, von einem wahren, lebendigen Glauben zu sprechen und ihn zu unterscheiden von einem bloßen menschlichen Wahnglauben. Und indem ich nun mit allem Ernst darauf bedacht war, kam mir plötzlich ins Gemüt hinein, dass ich selbst einen solchen Glauben, wie ich ihn jetzt von meinen Predigthörern fordern wollte, bei mir selber nicht fände. Das ist eine gute Erkenntnis, nicht wahr? Wenn ein Theologe entdeckt, dass er das, was er predigt, selber gar nicht hat. Denn solches, nämlich, dass ich noch keinen wahren Glauben hatte, wurde mir plötzlich ganz tief im Herzen bewusst. Ich wollte mich hier und damit aufrichten und gleichsam die traurigen Gedanken wieder verjagen, aber es wollte mir nicht gelingen. Ich meinte, an die Heilige Schrift halte ich mich doch. Und so kam mir in den Sinn, ja, wer weiß, ist es nun wirklich die Heilige Schrift? Jetzt kommt ein ganz moderner Gedanke. Die Türken geben doch ihren Koran und die Juden geben ihren Talmud doch auch für Heilige Schrift aus. Wer will denn nun sagen, wer recht hat? Und diese Gedanken nahmen in mir immer mehr überhand. Ich kann das gut nachvollziehen, ich hatte auch mal so eine Krise. Solches nahm bei mir immer mehr überhand, bis ich endlich von all dem, was ich nun bisher meinte, gelernt zu haben aus dem Wort Gottes und was ich nun über 8 Jahre in meinen theologischen Studien alles gelernt hatte und von dem ich dachte, dass es dem geoffenbarten Wesen und Willen Gottes entsprach, dass von all dem überhaupt nicht das Geringste mehr übrig blieb. Plötzlich fing ich an, auch die Existenz Gottes zu bestreiten, und damit war für mich plötzlich alles hinweggefegt, sodass ich mich weder an Gott noch an Menschenwort mehr halten konnte. Und ich beschloss, wenn sich nicht bald eine Änderung meines Zustandes ereignete, die Predigt wieder abzusagen. Denn ich wollte nicht gegen mein Herz predigen und die Leute betrügen. In einer solchen großen Angst legte ich mich an diesem betreffenden Tag nieder auf meine Knie und rief den Gott, den ich schon längst nicht mehr kannte, an den ich nicht mehr glauben konnte, noch einmal inbrünstig um Rettung an. Wenn anders wahrhaftig er überhaupt noch Gott wäre. Und da erhörte mich der Herr, der lebendige Gott, von seinem heiligen Thron aus, während ich noch auf den Knien lag. Und seine Vaterliebe war so groß, dass er mich nicht nach und nach von einem solchen Zweifel und Unruhe des Herzens wieder befreite, was mir wahrlich genügt hätte, sondern damit ich nur desto mehr überzeugt würde und meiner verirrten Vernunft einen Zaum anlegen könnte und nun fortan nichts mehr gegen seine Kraft und Treue einwenden würde, erhörte er mich ganz plötzlich. Denn wie man eine Hand umwendet, so waren alle meine Zweifel weg. Ich war versichert in meinem Herzen der Gnade Gottes in Christo. Ich konnte Gott, nicht allein Gott, sondern plötzlich auch meinen Vater wieder nennen. Wichtiger Punkt, ja, wenn man den Ehrfurchtsglauben gewonnen hat. Alle Traurigkeit und Unruhe des Herzens ward mir auf einmal weggenommen. Und ich wurde mit einem Strom der Freuden plötzlich überschüttet, sodass ich aus vollem Mut Gott nur loben und preisen konnte, der mir solch eine große Gnade erzeigt hatte. Ist das nicht ein schönes Zeugnis? Ja, wie ein Theologe nach 8 Jahren Studium bei einer Predigt über den wahren Glauben erkennt, dass er ihn noch nicht hat. Wunderbar, wie Gott das so führt. Aber hier hat einer diesen Schritt getan. Hier hat einer noch einmal diesen lebendigen Gott ernst genommen. Hier hat einer Ehrfurcht bekommen. Und damit hat er im Grunde auch schon den dritten Schritt begonnen. Und diesen dritten Schritt möchte ich also jetzt noch abschließend auslegen. Dieser dritte Schritt ist der Verheißungsglaube. Oder man könnte auch sagen, der wunderbare Glaube. Wunderglaube, Ehrfurchtsglaube, wunderbarer Glaube. Das ist ja eigentlich wohl die richtige Reihenfolge. Und das kann man bei dem Mann ja auch wunderbar nachstudieren. Der war unterwegs, der war ja bestimmt noch außer Atem, kommt bei Jesus an und sagt, du musst gleich kommen, du musst kommen, bitte komm mit, komm herab. Das heißt ja, Kana lag viel höher als Kapernaum am See Genezareth, nicht wahr? Der musste herabkommen. Am besten hätte ihn ja gleich mitgenommen. Und jetzt sagt Jesus, geh hin, dein Sohn lebt. Das ist ja eine Aussage, die so und so aufgenommen werden kann. Er hätte ja auch enttäuscht sein können. Herr Jesus, ich brauche dich. Du musst mitkommen, unbedingt. Und jetzt sagst du nur etwas. Wer weiß, ob es stimmt. Du musst da ihm die Hand auflegen. Du musst ihn doch sehen. Du musst da wissen, wie es um ihn steht. Du kannst nicht einfach hier so einen frommen Spruch sagen. So hätte er ja auch reagieren können. Und er reagiert anders. Und damit geht er einen weiteren Schritt. Nicht wahr? Indem er Jesus Adonai, Gott, nennt, wird er vor ihm ehrfürchtig und gesteht ihm alle Macht des Himmels und auf Erden zu. Aber indem er ihm jetzt dieses eine Wort abnimmt als Gottes Wort und fest glaubt, dass Gott Christus in Gottes Gestalt, Gott in Christus Gestalt, ihn nicht belügen kann und belügen wird. Indem er dieses Wort als bare Münze nimmt, ist er im Verheißungsglauben angekommen. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Das ist eigentlich das Ziel des Glaubens. Wenn wir nichts mehr haben, nur noch Gottes Wort, und uns am Wort Gottes so festklammern wie ein ertrinkender Mensch und einfach glauben, Herr, du hast noch nie gelogen und du wirst mich nicht belügen. Mein Konfirmationsspruch, das war meine erste große Glaubenserfahrung, steht Jesaja 40, die auf den Herrn achten, kriegen neue Kraft. Und in einer tiefen Predigtkrise habe ich mich an dieses eine Wort geklammert und dann konnte ich auch nicht mehr beten und da war auch alles schwarz. Ich hatte nur noch dieses Wort. Und da habe ich konnte ja auch nicht mehr beten. In solchen schwarzen Situationen, da ist ja alles weg. Aber etwas konnte ich noch. Ich konnte mir diesen Spruch auf eine große Pappe aufschreiben und betrachten, damals in dieser Nacht. Das weiß ich noch. Und dann habe ich erlebt, genauso wie der Franke, ja, plötzlich wird das Wort ganz, ganz lebendig und erneuert mich von innen nach außen. Und ich kann plötzlich wieder glauben und Jesus ist wieder da und alle schwarzen Wolken hinweggefegt und die Glaubensfrische war wieder da. Und die Predigt, die ich vorher überhaupt nicht mehr schreiben konnte und auch nicht mehr schreiben wollte, man will das dann nicht, man will ja keinen kalten Kaffee servieren. Die habe ich in einer halben Stunde runtergeschrieben gehabt und meine Frau hat am nächsten Tag zu mir gesagt, irgendwas war doch. Ja, deine Predigt ist anders als sonst. Ja, was war denn in der letzten Nacht? Erzähl mir mal. Also, wenn man nichts mehr hat, nur noch ein nacktes Wort, dann ist es eigentlich am allerbesten. Dann kommt die letzte Krise. Entweder man verschmäht das Wort oder man klammert sich mit letzter Kraft an dieses eine Wort. Und dann wird es tragen. Es wird tragen. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, heißt es im Hebräer 11, Vers 1. Das ist der Verheißungsglaube. Da habe ich nichts, was ich sehen kann. Ich würde sogar mal etwas spitz formulieren, solange ich noch was habe, was ich sehen kann, ist es immer schwierig. Ja? Solange es mir gut geht, solange ich ein vollgesegneter Mensch bin, ja, und gesund bin und die Kinder funktionieren und der Geldbeutel ist dick genug und Menschen erkennen mich an und es läuft, ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, in einer solchen vollgesegneten Lage Schritte im Glauben zu gehen. Ich habe ja alles, ja, ich bin ja satt, richtig satt. Und dann gehe ich keine Schritte. Aber wenn ich nichts mehr habe, dann muss ich Schritte gehen. Luther hat mal gesagt, die hohe Schule des Glaubens besteht darin, dass du dir in der tiefsten Not der Liebe Gottes absolut gewiss sein darfst. Das ist die hohe Schule des Glaubens. Wenn man nichts hat, keine Gebetserhörung, ja, keine Erfahrung, keine Heilung, wenn man ein ganz elender Mensch ist, ich armer, elender, sündhafter Mensch, ja, so wie Luther dieses Beichtgebet ja formuliert hat, ich armer, elender, sündhafter Mensch, bekenne vor dir alle meine Sünden und Missetaten, die ich begangen habe in Gedanken, Worten, Werken und Unterlassungen. Ich bereue sie alle von Herzen. Aber ich will nur eins, ich will deine Gnade. Wer diesen Schritt geht, der wird gesegnet, der wird in diesen Verheißungsglauben hineingeholt. Und wer einen Hebräerbrief kennt, der weiß ja, es gibt eine riesige Wolke von Zeugen, die wir studieren sollen und an denen wir das eben auch lernen sollen. Ja? Glaube entfaltet sich am Glauben, das ist es ja. Liebe entfaltet sich an der Liebe. Charakter prägt sich am Charakter. Deswegen brauchen wir ja auch, wir brauchen ja Vorbilder, das ist ja ganz wichtig. Ja, unsere Jugend braucht Vorbilder im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung. Wie soll sich denn Liebe bei ihr bilden? Wie soll sich Hoffnung bilden? Wenn keiner da ist, der hofft, wenn keiner da ist, der glaubt. Das ist ja unsere große Verantwortung als Eltern, dass wir das alles unseren Kindern und Enkelkindern vorleben. Und so haben wir ja eine wunderbare Liste: Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Josef, Mose, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, die Propheten. Die Leute sollen wir alle studieren. Ja, warum? Ja, nicht, weil die damals so schön fromm waren, sondern weil da unser Glaube wächst. Unser Glaube wächst. Ich bin ja so froh für die 15 Jahre, die ich den Heinrich Kemner hatte. Ja, da ist einfach was gewachsen, ohne dass ich es irgendwie gewollt hätte. Ja, einfach ist so übergesprungen. Ja, man staunt, Mensch, der macht das so, der reagiert so und das macht einen Eindruck, ja, und irgendwie dann überzeugt es. Und so, denke ich, ist das hier gemeint in Hebräer 11, diese ganze Wolke der Glaubenszeugen, die alle im Verheißungsglauben waren, alle. Ja, denn Abel, was hat der Abel gesehen? Der hat gar nichts gesehen, ja. Aber das wusste er, ja, dass er sündhaft war und dass nur durch Blut seine Sünde getilgt werden kann. Und deswegen sein Schlachtopfer, sein Tieropfer. Kein wusste es nicht. Der dachte, mit ein paar Tomaten und Rüben ist die Sache auch gegessen. Ist er eben nicht gegessen. Ja? Sondern die Sünde ist so grausam, dass sie nur durch Blut getilgt werden kann. Das wusste der Abel. Und die ganzen anderen Leute, die wussten das. Gideon wusste das. Josef wusste das. Josef wusste das im Gefängnis. Ja? Der hat immer an seinem Gott festgehalten. Er hätte auch mit der Frau Potiphar ins Bett gehen können. Und er sagt, nein, ja, ich bin gebunden an diesen lebendigen Gott und dabei bleibt es. Und wenn ich darüber sterbe, und Gott hat ihn gesegnet. Also das ist der wunderbare Glaube, weil er nichts hat. Ja, deswegen ist das der wunderbare Glaube. Der hat nur das Wort Gottes und damit hat er alles. Und deswegen glaubt der hier. Und was kommt? Der ist noch unterwegs, der sieht seinen Sohn noch gar nicht. Kommen schon die Knechte und sagen, alles in Ordnung. Der lebt, Fieber ist weg. Ja, also ich glaube, der ist sofort auf die Knie gegangen, nicht wahr? Und hat Gott gedankt für dieses Wunder. Er war ja noch ein bisschen kritisch. Und da hat er noch geforscht. Wann ist das Fieber weggegangen? Und da haben die ihm das dann bestätigt. Genau zu dieser Minute, als Jesus sein göttliches Machtwort gesprochen hat. Und dann heißt es, er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist ja wieder diese ansteckende Kraft des echten Glaubens. Das springt dann irgendwie über. Natürlich kann ich einem anderen seinen Glauben nicht abnehmen, aber ich kann es ihm erschweren, ich kann es ihm erleichtern. Und wenn ich mit fröhlichem Glauben vorangehe, dann erleichtere ich es ihm, ja, mitzugehen. Und so hat er hier in kürzester Zeit wohl seine ganze Familie mit ins Boot geholt und auch in diesen Verheißungsglauben mit reingeholt. Das ist einfach überwältigend. Wenn man einen Menschen hat, der nichts hat und nur das Wort Gottes und daraufhin sein Leben gründet, das ist einfach überzeugend. Das ist überzeugend. Ja. Und das fasziniert Menschen und da, glaube ich, haben wir auch eine große Aufgabe an Menschen, die noch nicht so weit sind, dass wir ihnen diesen Glauben vorleben. Und das wird Gott segnen. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht muss man ein bisschen warten, vielleicht muss man noch ein bisschen beten, aber Gott wird es segnen, denn es ist ja nicht die einzige Stelle, wo es heißt, und das ganze Haus glaubte mit ihm. So, ich wünsche uns allen, dass wir diese Schritte gehen, aber möge bitte keiner denken, dass man die nur einmal gehen muss, sondern das ist ja ein immer wieder kehrender Prozess. Wir bleiben ja nicht im wunderbaren Glauben stecken. Dann kommt wieder eine dunkle Wolke und dann kommt wieder eine missliche Erfahrung oder was weiß ich, keine Gebetserhörung, so wie wir es uns vorgestellt haben, oder eine Krankheitsnot oder ein Rückschlag, dann sind wir schon wieder ganz beim Nullpunkt angekommen. Und dann heißt es wieder, diese Schritte gehen. Vom Wunderglauben zum Ehrfurchtsglauben, zum wunderbaren Verheißungsglauben. Und wenn wir da wieder angekommen sind, dann atmen wir die Herrlichkeit Gottes. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, nimm uns hinein in diese Bewegung. Wir danken dir, dass du auch diesen Wunderglauben nicht verwirfst. Aber du willst ihn wachsen lassen, du willst ihn reifen lassen. Herr, hilf, dass wir dann auch Schritte gehen. Und hilf, dass wir zum Ehrfurchtsglauben kommen, dass wir dich, Herr Jesus, als den Sohn Gottes anerkennen und dein Wort unverbrüchlich als Gottes Wort uns in unser Herz schreiben und es fleißig studieren und nichts, kein Komma uns davon wegnehmen lassen. Herr Jesus, und dann bitten wir dich um die Gnade, dass wir immer wieder zum Verheißungsglauben durchbrechen. Wenn wir gar nichts haben, nur dein Wort, Herr, dann sind wir deiner Gnade am allernächsten. Hilf uns, Herr, lass uns reif werden, aber wir bitten dich auch für unsere Kinder und Enkelkinder und Verwandten. Hilf, dass der Glaube, den sie an uns entdecken, hoffentlich entdecken, dass dieser Glaube auf sie überspringt und dass wir ihnen keine Steine in den Weg legen, sondern dass wir hilfreiche Brückenbauer sind. Ach, Herr, hilf, Herr, lass wohlgelingen, segne uns, lass uns ein Segen sein für andere. Amen.
Es sprach zu ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius zum Thema Das zweite Zeichen Jesu im Johannesevangelium. Sie hörten eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie Fragen oder persönliche Anliegen haben. Die Anschrift unserer Geschäftsstelle lautet Lerchenweg 3 29664 Walsrode. Unsere Telefonnummer ist 05161 911 330. Unsere Faxnummer 05161 911 332. Die E-Mail-Anschrift lautet info@gemeindehilfsbund.de. Unsere Internetseite finden Sie unter www.gemeindehilfsbund.de. Gern senden wir Ihnen Informationen über unsere Arbeit zu. Da wir ein Glaubenswerk sind, das auf Spendenbasis arbeitet, freuen wir uns über jeden, der für die Arbeit des Gemeindehilfsbundes betet und sie finanziell fördert. Unsere Kontonummer lautet 5051909. Die Bankverbindung: Kreissparkasse Walsrode. Bankleitzahl 251523375. Gottes Segen mit Ihnen bis zur nächsten Sendung des Gemeindehilfsbundes.